SRF 1.
Uhr 12:30, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Armee will schrittweise 9 Milliarden in neue Übertragungstechnologien stecken. Finanzkontrolleure halten die Strategie für risikoreich. Dann weitere große Zahlen. Novartis steigert den Gewinn im ersten Quartal auf über 2 Milliarden. Credit Suisse verdient im gleichen Zeitraum 1,3 Milliarden. Die Schweiz würde beim automatischen Bankdatenaustausch mitmachen, wenn auch Großbritannien und die USA dabei sind. Das könnte unerwartet rasch der Fall sein. Und Basel World, die Uhren-, Schmuck- und Luxusmesse, öffnet morgen die Portale im nagelneuen Palast der Architekten Herzog und de Meuron. Wir reden im Tagesgespräch mit dem Chef der Messe Schweiz über Milliardenumsätze in Basel und die Risiken seiner Expansionsstrategie. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Jonathan Fisch.
9 Milliarden Franken. So viel will die Schweizer Armee in den nächsten Jahren in ihr Datenübertragungsnetz investieren. Mit der sogenannten Strategie NEO will die Armee mit Hilfe von neuen Technologien rasch alle wichtigen Daten zu einer umfassenden Lagebeurteilung zusammenführen können, erklärte Verteidigungsminister Ueli Maurer gegenüber Radio SRF. Jedes Jahr soll rund ein Fünftel des gesamten Armeebudgets dafür ausgegeben werden, bis 2025 insgesamt 9 Milliarden Franken. Die eidgenössische Finanzkontrolle warnt allerdings vor hohen Risiken. Es fehle ein konkreter Umsetzungsplan und ein Konzept für die Rechnungsprüfung, kritisiert ihr stellvertretender Direktor Armin Wüjeme. Bei der Abzockerinitiative hat der größte Teil der SVP-Basis für die Vorlage gestimmt und sich damit nicht an die Abstimmungsempfehlung der eigenen Partei gehalten. Das zeigt sich in der Vox-Analyse des Forschungsinstituts GFS Bern und des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Bern. 72% der SVP-Wähler unterstützen an der Urne die Abzockerinitiative. Von den CVP-Wählern waren es 53%. Nur die Anhänger von FDP und BDP lehnten die Initiative ab. Bei den Grünen sagten 98% Ja zur Volksinitiative. Die Wettbewerbskommission WEKO weitet ihre Untersuchungen wegen Absprachen im Bauwesen auf den ganzen Kanton Graubünden aus. Bei mehreren Firmen habe man Büros durchsucht, teilt die WEKO mit. Es gebe Hinweise dafür, dass sich die betroffenen Bauunternehmen abgesprochen hätten. Im Herbst hatte die WEKO eine Untersuchung gegen mehrere Firmen im Unterengadin eingeleitet. Diese Ermittlungen werden nun ausgedient. Die Credit Suisse hat im ersten Quartal 2013 einen Gewinn von 1,3 Milliarden Franken gemacht. Dies entspricht dem, was Analysten erwartet hatten. In den ersten drei Monaten sind 12 Milliarden Franken zusätzliches Kundengeld zur CS geflossen. Das Geld kommt laut der Bank vor allem aus Schwellenländern und von superreichen Kunden. Kunden aus Westeuropa haben hingegen weiteres Geld von CS Conti abgezogen. Der Pharmakonzern Novartis hat im ersten Quartal 2013 den Gewinn um 7% auf fast 2,5 Milliarden Dollar gesteigert. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 2% auf rund 14 Milliarden Dollar. Novartis hat auch das Gehalt des neuen Verwaltungsratspräsidenten publik gemacht. Jörg Reinhardt wird pro Jahr 3,8 Millionen Franken erhalten. Das ist weniger als ein Drittel der gut 13 Millionen Franken seines Vorgängers Daniel Vasella. In den USA bahnt sich derweil ein neuer Rechtsfall an. Die New Yorker Staatsanwaltschaft und das FBI haben Novartis wegen unlauterer Geschäftspraktiken angeklagt. Der Energietechnikkonzern ABB hat den Umsatz im ersten Quartal 2013 um 9% auf gut 10 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn ging allerdings zurück auf 660 Millionen Dollar. Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich ABB eher skeptisch. Mit großen neuen Aufträgen werde nicht gerechnet, wegen der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung in vielen Ländern. Die Fusion der beiden Buchhandelsketten Orell Füssli und Thalia kommt zustande. Die Wettbewerbskommission hat den Zusammenschluss genehmigt. Die Fusion sei unbedenklich. Thalia betreibt in der Schweiz 22 Filialen, Orell Füssli hat 14 Buchläden. Der ehemalige Finanzchef der italienischen Partei Lega Nord ist verhaftet worden, im Zusammenhang mit veruntreutem Parteigeld. Die Mailänder Staatsanwaltschaft fand Hinweise, dass der Finanzchef Geld aus der Parteikasse entwendet haben soll. Dabei gehe es um mehrere Millionen Euro. Das Geld soll auf Bankkonten in Lugano geflossen sein. In Bangladesch sind beim Einsturz eines achtstöckigen Einkaufszentrums wahrscheinlich über 70 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt. In dem Gebäude in der Stadt Shawar nahe der Hauptstadt Dhaka waren unter anderem ein Markt und eine Textilfabrik untergebracht. In der Unruheregion Xinjiang im Nordwesten Chinas sind 21 Menschen getötet worden. Nach amtlichen Angaben wurden kommunale Behördenvertreter bei einer Kontrolle in einem Haus angegriffen. 15 Behördenvertreter und 6 Angreifer starben bei der Auseinandersetzung. Die Hintergründe der Tat sind unklar. In der Provinz Xinjiang kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen muslimischen Uiguren und Chinesen.
12.36 Uhr. Ausführlicher, hintergründiger befassen wir uns heute bis um eins mit NEO, dem hochkomplizierten und milliardenteuren Datenübertragungstechnikprojekt der Armee. Mit den Plänen zum automatischen Bankdatenaustausch, die rascher als man hierzulande denkt, sehr konkret werden könnten. Mit den Erkenntnissen, die Politforscher aus der Abzockerabstimmung gewonnen haben. Und mit Rechtsextremen in Ungarn, die ihren Auftritt ändern. Modisch trendig statt glatzköpfig uniformiert. Die faschistische Gesinnung bleibt. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.829 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 23,12 gehandelt und der Dollar zu 94,58 Rappen. Das Wetter heute ist es in der ganzen Schweiz sonnig bei 20 bis 24 Grad. Über den Bergen gibt es einige Quellwolken. Morgen bleibt es sonnig, mit 24 Grad wird es noch etwas wärmer. Am Freitag ziehen bald Wolken auf, die vor allem im Westen und im Süden Regen bringen. Die Temperatur erreicht dann 20 Grad.
Weg von Kommunikation per Funk mit Knacken und Rauschen. Die Schweizer Armee will moderner werden. Breitband und andere neue Technologien zur Übertragung von Daten will das Verteidigungsdepartement beschaffen, von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, unter dem Projektnamen NEO. Und NEO wird teurer. 9 Milliarden Franken will die Armee investieren, um Daten und Informationen zu einem umfassenden Lagebild zusammenführen zu können. Das ist fast dreimal so viel, wie die Gripen-Kampfjets kosten sollen. Die eidgenössische Finanzkontrolle warnt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
NEO heißt die Strategie. Von vernetzter Operationsführung sprechen die Armeestrategen. Ein Quantensprung ist es für Verteidigungsminister Ueli Maurer.
Wir haben in der Vergangenheit mit Sprechfunk versucht, einige Hügel zu überwinden. Und etwas einfach gesagt, gehen wir in der Armeetelekommunikation jetzt vom Kupferdraht zum Breitband ab mobilen Standorten. Das ist eine neue Technologie, die erst entsteht.
Die Schweizer Armee habe Nachholbedarf, sagt VBS-Chef Maurer. Im Bereich Datenübertragung habe sie in den letzten Jahren verschiedene Projekte gestoppt oder nicht realisieren können, weil die Mittel gefehlt hätten. Nun stünden große Investitionen bevor.
Wir machen die gleiche Entwicklung durch in der Armee, wie sie die Privatwirtschaft in den letzten Jahren durchgemacht hat. Die Datenübertragung erfordert neue Mittel. Wir kommen mit einiger Verzögerung jetzt auch im Militär dazu und werden investieren in neue Technologien.
Teure Technologien. Die Strategie NEO, zu der zahlreiche, teilweise geheime Einzelprojekte gehören, wird bis im Jahr 2021 durchschnittlich ein Fünftel des gesamten Armeebudgets verschlingen, schätzt das VBS. Das entspricht annähernd 9 Milliarden Franken. Danach sind noch weitere Investitionen geplant, über deren Höhe das VBS aber noch keine Aussagen machen kann. Abgeschlossen sein soll NEO erst 2025. Vor hohen Risiken warnt denn auch die eidgenössische Finanzkontrolle, die die Strategie unter die Lupe genommen hat. Weil die Armee nur auf 10 Jahre hinaus plane, könne sie keine verlässlichen Aussagen über Investitionen nach 2021 machen. Zudem könne niemand voraussagen, wie sich Technologien über eine so lange Zeit hinweg entwickeln würden. Im VBS fehle ein genügender Umsetzungsplan für NEO, bemängelt der stellvertretende Direktor der Finanzkontrolle Armin Wiemer.
Nach unserer Meinung ist die Umsetzungsplanung zu konkretisieren und ein entsprechendes Controlling-Konzept zu implementieren, damit man wirklich die Übersicht behält und die Entwicklung im Griff hat.
Auch die Finanzdelegation des Parlaments ist auf die Brisanz der geplanten Milliardeninvestitionen aufmerksam geworden. Für die Delegationspräsidentin, SP-Nationalrätin Marina Garoppio-Guschetti, ist NEO
ein sehr wichtiges Thema. Wir folgen die Umsetzung von dieser Strategie der Armee.
Bei NEO gäbe es Entwicklungsrisiken, bestätigt Verteidigungsminister Maurer. Doch diese seien dem VBS bekannt. Man sei mit der Finanzkontrolle in engem Kontakt, um die Risiken zu vermindern. Es sei nun mal so, dass die Armee einen Planungshorizont von 10 Jahren habe. NEO werde darüber hinausgehen. Trotzdem wolle man nicht vom 10-Jahres-Rhythmus abweichen.
Sehr viel weiter zu planen in einer hohen Genauigkeit, das ist Illusion. Aber wir können abzeichnen, wohin wir dann gehen wollen.
Es gehe darum, sehr sorgfältig zu projektieren, betont der Bundespräsident. Und auch die Kosten für den Unterhalt der neuen Technologien nicht zu vergessen. So oder so seien trotz Milliardeninvestitionen keine großen Sprünge möglich, sagt Maurer.
Im Klartext werden wir uns ein Programm der armen Leute-Armee leisten können, weil im Vergleich zu großen Armeen fehlen uns einfach die Mittel. Hier wird sich zeigen, dass einfach nicht alles möglich sein wird.
Ausgaben in Milliardenhöhe, Technologien mit hohen Risiken, zu wenig Geld, um alles realisieren zu können. Nach den Informatik-Debakeln in der Bundesverwaltung der letzten Jahre stellt NEO eine explosive Mischung dar.
Wie lange kann die Schweiz den automatischen Informationsaustausch noch abwehren und die Reste des Bankgeheimnisses verteidigen? Die Bankiervereinigung und Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hoffen, dass es noch einige Zeit gelingen wird. Doch das könnte sich als Irrtum erweisen. Seit die G20 letzte Woche entschieden haben, dass sie einen internationalen Standard einführen wollen zum automatischen Informationsaustausch, könnte alles viel rascher gehen. Auch für die Schweiz. Inlandredaktor Oliver Washington hat die ganze Geschichte.
Wesentlich verantwortlich für das forsche Tempo ist Pascal Saint-Amand. Er ist bei der OECD in Paris verantwortlich für internationale Steuerfragen. Und Pascal Saint-Amand will den Finanzministern der G20 bereits im Juli einen Vorschlag machen, welche Daten automatisch ausgetauscht werden sollen. Im September sollen dann die Regierungschefs über diesen neuen Standard befinden.
The G20 has mandated us to develop that standard and to report to them on what it means by July and September, July for the finance ministers, September for the leaders of the G20.
Ein ehrgeiziger Fahrplan, doch die OECD beginne nicht bei null.
You know, this doesn't come out of the blue. This comes out of a few years of work on FATCA, you know, the US legislation.
Die Amerikaner hätten mit FATCA die Diskussion ins Rollen gebracht. Seit einiger Zeit kümmere sich nun auch bei der OECD eine Arbeitsgruppe um den automatischen Informationsaustausch. Ziel sei, auf der Grundlage von FATCA einen neuen weltweiten Standard zu entwickeln. Die OECD habe bereits genaue Vorstellungen, welche Informationen automatisch ausgetauscht werden sollen.
What we expect is that the banking information on the beneficial owner, the one who's at the end of the chain and who couldn't hide behind a trust or an Anstalt or
Informationen also über Personen hinter einem Konto, über Personen auch, welche sich hinter einem Trust verstecken könnten, dazu Informationen über Zinsen, über Dividenden, Finanztransaktionen etc. Das gehe doch ziemlich weit, meint Pascal Saint-Amand.
Well, if you have the portfolio of dividends, if you have the interest, if you have the bank account balance and if you have the transactions, I tend to think that you cover pretty largely the information which is needed, don't you?
Die Schweiz übrigens habe bis anhin bei dieser Arbeitsgruppe aktiv mitgearbeitet. Er sei gespannt, so der Steuerverantwortliche der OECD, ob die Schweiz auch bei der konkreten Definition des neuen Standards für einen automatischen Informationsaustausch mit dabei sei.
Now we'll see what the position of Switzerland will be as regards generalizing automatic exchange of information, but Switzerland has been part of that work indeed.
Selbstverständlich werde sich die Schweiz beteiligen, heißt es beim Finanzdepartement, und Außenminister Didier Burkhalter gibt zu verstehen, dass er trotzdem auf eine Sonderlösung hofft.
Wir sind der Meinung, dass wir mit den Strategien, die wir jetzt fahren, auch einen Einfluss haben können für internationale Standards, die nicht unbedingt automatischer Informationsaustausch heißen am Schluss.
Ist das nicht ein frommer Wunsch, Didier Burkhalter?
Das werden wir sehen. Aber jetzt kämpfen wir noch.
Die Schweiz kämpft, doch gut möglich, dass sich die Weltgemeinschaft rascher als manche denken, auf einen neuen Standard einigt.
Und der Autor des Berichts, Oliver Washington, ist jetzt hier im Studio. Der Verantwortliche bei der OECD hat es in ihrem Bericht gesagt, das Tempo und der Druck in Richtung automatischen Informationsaustausch nehmen zu. Kämpft da der Bundesrat nicht schon im Vornherein auf verlorenen Posten?
Nicht unbedingt. Pascal Saint-Amand will ja einen sehr weitgehenden Informationsaustausch, der auch Trusts mit einschließen würde. Das würde die USA und Großbritannien betreffen, und die Schweiz hofft nun, dass eben diese beiden Länder die Trusts nicht aufgeben wollen, dass sie die Arbeit der OECD also torpedieren und dass sich die Weltgemeinschaft dann eben nur auf einen minimalen automatischen Informationsaustausch einigt. Und dann hätte die Schweiz natürlich gute Argumente, diesen zurückzuweisen. Und genau das ist die Hoffnung der Schweiz.
Und wie zuversichtlich ist denn die OECD, dass sie die Briten und die USA auf diesen weitgehenden Informationsaustausch verpflichten kann?
Pascal Saint-Amand, ich habe ihn explizit darauf angesprochen, er ist zuversichtlich, das muss er natürlich auch. Er verweist insbesondere auf aktuelle Entwicklungen in der amerikanischen Politik. Und dann sieht Pascal Saint-Amand auch im Beschluss der G20 eben ein starkes Signal. Da hat er wohl nicht ganz Unrecht, und deshalb ist er eben optimistisch, dass auch die USA und Großbritannien mitmachen.
Und für die Schweiz stellt sich wieder mal die Frage, sollen wir abwarten und Tee trinken oder doch aktiv werden und handeln?
Ja, bei der OECD diskutiert die Schweiz ja mit, wobei das noch keine Vorwärtsstrategie ist. Die Schweiz tut hier einfach gut daran, die Diskussion mitzuverfolgen, natürlich auch mitzuprägen. Die weltweite Entwicklung aber, da würde ich sagen, diese kann die Schweiz nicht beeinflussen. Und ich glaube, man kann sagen, der Zug fährt wohl in Richtung automatischem Informationsaustausch und möglicherweise schneller, als manche denken. Und da muss sich der Bundesrat nun überlegen, wie er am meisten für die Schweiz rausholen kann. Verteidigen wir so lange wie möglich die Reste des Bankgeheimnisses oder geben wir nach und versuchen, in anderen Bereichen etwas rauszuholen? Am Schluss geht es da vor allem um wirtschaftliche Interessen, und diese muss der Bundesrat dann eben gegeneinander abwägen.
Das waren Einschätzungen von Oliver Washington. Dass es mit dem automatischen Informationsaustausch schneller gehen könnte als von der Bankiervereinigung erhofft, damit könnte der Chef der Credit Suisse bei den Dugen gut leben. Statt den automatischen Informationsaustausch hinauszuzögern, möchte er viel lieber einen anderen offenen Punkt klären, weil der die Bank Kunden kostet. Evelyn Kobler hat mit dem CS-Chef gesprochen.
Brady Dugan, der Amerikaner, der seit 2007 die Credit Suisse leitet, er hält sich gern aus politischen Diskussionen in der Schweiz heraus. Angesprochen auf den automatischen Informationsaustausch lässt er sich dann aber doch einen klaren Ratschlag an die Adresse des Bundesrates entlocken. Die Schweiz müsse sich jetzt engagieren und für einen internationalen Standard einsetzen, wie der letztlich dann auch immer aussehen möge.
I think Switzerland needs to really adhere to a global standard, whatever that global standard is. And if that's the case, if there really is a strong global standard, then I think Switzerland should probably move towards that.
Sollte sich ein solcher Standard finden lassen, solle ihn auch die Schweiz übernehmen, so Dugan. Er hofft, dass am Schluss für alle Finanzplätze die gleichen Spielregeln gelten werden. Denn er ist überzeugt, das würde ihm als Chef der zweitgrößten Schweizer Bank das Leben deutlich erleichtern im internationalen Wettbewerb mit Singapur, Hongkong, den USA oder auch den Kanalinseln Großbritanniens. Ein zentrales Problem sei dann aber noch immer nicht gelöst, betont Dugan. Der automatische Informationsaustausch regle nur, wie das Vermögensverwaltungsgeschäft in Zukunft geführt werden müsse. Das Problem der Altlasten werde so aber nicht gelöst.
From our point of view, one of the important issues, though, is that the legacy issues have to be dealt with. And automatic exchange going forward doesn't really deal with the legacy issues.
Mit der Abgeltungssteuer hätten Kunden ihr Schwarzgeld bekanntlich weiß waschen können. Doch da die Abgeltungssteuer mit dem wichtigsten Partnerland, mit Deutschland, gescheitert ist, bleibt das Problem für die Banken im Raum stehen. Die Banken bleiben angreifbar, können immer wieder von der Vergangenheit eingeholt werden, wie gerade der jüngste Kauf einer Steuer-CD in Deutschland letzte Woche gezeigt hat. Entsprechend hofft der CS-Chef, dass die Schweizer Behörden hier weiterhin nach Lösungen suchen, wie Kunden ihr Steuerproblem lösen können und das am besten straffrei. Viele verunsicherte Kunden haben bereits reagiert und Geld von Schweizer Konti abgezogen. Allein bei der Credit Suisse sind so im letzten Jahr 7 Milliarden Franken abgeflossen, weitere 2 Milliarden Franken seit Jahresbeginn und der Trend hält an, wie Dugan sagt.
Well, I think we've said certainly for the rest of this year, we think we're going to continue to see outflows. I mean, our hope is obviously that they will decrease over time.
Das grenzüberschreitende Vermögensverwaltungsgeschäft, von dem die Schweiz jahrzehntelang so gut gelebt hat, verliert also zusehends an Bedeutung. Künftig müssen die hiesigen Banken mit anderen Qualitäten, wie ihrer Erfahrung, ihrem Know-how oder der politischen Stabilität der Schweiz, bei der internationalen Kundschaft punkten.
Das wuchtige Ja zur Abzocker-Initiative kam dank einer ungewöhnlichen Allianz zustande. Das links-grüne und das rechtsbürgerliche Lager haben das Anliegen fast geschlossen unterstützt und zusammen die Mitte-Wählerschaft überstimmt. Dies geht aus der Vox-Analyse des Forschungsinstituts GFS Bern und des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Bern hervor. Die Forscher fragten auch, ob der Staat grundsätzlich mehr Regeln schaffen sollte für die Wirtschaft. Max Ackermann.
Mit dem wuchtigen Ja zur Abzockerinitiative wollten die Stimmenden ein Zeichen setzen, ihr Unverständnis ausdrücken für übertrieben hohe Managerlöhne, ihre Wut gar und Empörung. Aber bedeutet das auch einen grundsätzlichen Stimmungswandel in Wirtschaftsfragen?
Darauf deutet wenig hin,
sagt der Politologe Thomas Milic. Auf die Frage, ob der Staat die Wirtschaft stärker regulieren solle, hätten nämlich 60% der Befragten mit Nein geantwortet.
Und das deutet darauf hin, dass die Schweizer und Schweizerinnen im Generellen nicht wirtschaftsfeindlicher geworden sind.
Deswegen dürfe man von der Abzockerinitiative auch nicht direkt auf weitere Wirtschaftsvorlagen schließen, auf die 1:12 oder die Mindestlohninitiativen zum Beispiel. Dort sei die Ausgangslage wieder völlig anders.
Ein ganz wesentlicher Grund für den Erfolg der Abzockerinitiative war der Vater der Initiative, Thomas Minder, der war Unternehmer. Und das hat bei den bürgerlichen und rechten Wählern die Berührungsängste von dieser Initiative genommen.
3/4 der SVP-Basis haben am 3. März der Abzockerinitiative zugestimmt, gegen die Empfehlung der Parteispitze. Das ist ungewöhnlich und hat zu einer seltenen Allianz geführt, rechtsbürgerlich und linksgrün zusammen gegen die politische Mitte.
Das ist schon ungewöhnlich, das kommt selten vor, aber bei wirtschaftspolitischen Vorlagen, insbesondere bei Liberalisierungsprojekten, kommt dies schon hin und wieder vor. Etwa bei der Abstimmung über die Strommarktliberalisierung, dort hatten wir eine ähnliche Konstellation und ähnliche Stimmverhaltensmuster wie jetzt bei der Abzockerinitiative.
Auffallend ist im Übrigen, dass die Abzockerinitiative bei älteren Stimmbürgern deutlich populärer war als bei den Jungen. Über die Gründe kann Politologe Thomas Milic nur spekulieren.
Das mag vielleicht daran liegen, dass die Auffassung, wonach Lohnexzesse unanständig sind, dass sie nicht der Schweizer Kultur der Bescheidenheit entsprechen, dass das wahrscheinlich in den Köpfen der älteren Stimmberechtigten weiter verbreitet ist als bei den jungen Stimmberechtigten.
Die haben sich vielleicht schon an die immer grösseren Lohnunterschiede gewöhnt.
Das war ein Bericht von Max Ackermann, 12.53 Uhr, 7 Minuten vor 1. In Europa sind die Rechtsextremen vielerorts auf dem Vormarsch. Auch in Ungarn. Dort hat die Regierung von Viktor Orban eine nationalistische und autoritäre Politik salonfähig gemacht. Rechts von ihr profitiert die neofaschistische Jobbik-Partei von diesem Klima. Sie jetzt offen gegen Roma und Juden. Und was in letzter Zeit auffällt, es sind nicht mehr uniformierte Glatzköpfe, die der Partei das Gesicht geben, sondern trendiges Jungvolk, wie die 25-jährige Parlamentarierin Dora Aduro. Mark Lehmann hat sie in Budapest getroffen. Wir, 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 wir.
So kennt man die Jobbik. Lautes Gebrüll, nationalistische Parolen, hasserfüllte Reden. Jobbik, das ist die rechtsradikale Partei, die ihre uniformierten Ordnungstrupps in Roma-Siedlungen schickt, bei Demonstrationen Nazi-Symbole zur Schau stellt und im Parlament mit rassistischen Vorstößen Aufsehen erregt. Bisher verkörperten stiernackige Männer mit hässlichen Tätowierungen das Image der Partei. Neuerdings aber kommen die Rechtsextremisten auf Samtpfoten daher. In der Person der zierlichen Dora Duro haben sie ihr neues Aushängeschild gefunden. Die 25-Jährige mit Pferdeschwanz und Designer-Jeans ist Abgeordnete im nationalen Parlament und Sprecherin der Jobbik. Sie ist gerade hochschwanger, bekommt im Mai ihr zweites Kind und möchte es in einer unabhängigen, stolzen Nation aufwachsen sehen. Leider würden ihre Hoffnungen mit dem gegenwärtigen Zustand des Landes nicht erfüllt. Ungarn sei nicht unabhängig, sondern werde von der EU bevormundet und drangsaliert. Der Austritt aus der EU wäre Dora Duro deshalb am liebsten. Mit ihren erst 25 Jahren nimmt die Juristin bereits eine wichtige Funktion ein in der ungarischen Politik. Ihr Lebenspartner ist ebenfalls Abgeordneter. Die beiden gelten als Traumpaar der Rechtsextremen. Sie leben eine moderne, gleichberechtigte Partnerschaft, sorgen sich gemeinsam ums Kindeswohl, kleiden sich schick, ernähren sich biologisch und nehmen am Kulturleben teil. Doch der moderne Lebensstil passt nicht so recht zur Partei, in der Dora Duro und ihr Mann politisieren. Warum ist die Partei attraktiv für Junge? Weil viele unzufrieden seien mit den Entwicklungen in den letzten Jahren, sagt Dora Duro. Die Zeit nach der Wende habe nicht die erwartete Freiheit und den Aufschwung gebracht. Die etablierten Parteien seien durch ihre Machtspielchen und Korruptionsskandale diskreditiert. Nur Jobbik sei glaubwürdig. Doch zukunftsträchtige Rezepte haben auch die Rechtsextremisten nicht anzubieten. Vielmehr fallen sie durch absurde Vorstöße auf, etwa damit, alle Juden in Politik und Verwaltung zu erfassen, angeblich aus Sicherheitsgründen wegen des Nahostkonflikts, oder mit einem Wahlrecht nur noch für Gebildete, für Leute, die zumindest in der Lage seien, sich für das politische Leben zu interessieren, wie Dora Duro sagt. Dafür müsse man mindestens die 8. Klasse abgeschlossen haben. Der Vorstoß zielt auf die Roma, die oft die obligatorische Schulzeit nicht beenden und deshalb des Lesens und Schreibens nicht mächtig sind. Auch der Vorschlag einer Geburtenkontrolle ist gegen die Roma gerichtet. So sollen Mütter erst ab 18 Jahren Kindergeld bekommen. Mit ihrem Rassismus sorgt Jobbik regelmäßig über die Grenzen hinaus für Empörung. Das sei Kalkül, sagt der Budapester Politologe Zoltán Kiseli.
Bisher sind sie damit gut gefahren. Sie denken, wenn man diesen Ton anschlägt, dann macht die ausländische Presse für uns Werbung. Und schlechte Nachrichten sind auch eine gute Nachricht.
Dass Jobbik gerade auch für Junge und Gebildete attraktiv ist, erklärt sich Kiseli damit, dass sie Aufsteigen von außerhalb der etablierten Elitestrukturen eine Plattform bietet.
Die ungarische Elite ist entweder jüdisch oder katholisch. Und die aus der Provinz kommen, keine Verbindung in Budapest haben, die keine Familienbande haben, die können praktisch in diesem System keine Karriere machen. Sie müssen das System sprengen. Und deswegen sind sie radikal.
Unter ungarischen Ärzten, Ingenieuren oder Studenten sei das rechtsradikale Gedankengut weit verbreitet, meint Zoltán Kiseli. Etwa ein Drittel von ihnen sei dafür empfänglich. Urbanes Trendvolk und glatzköpfige Schläger finden in der rechtsextremen Jobbik also gleichermaßen ihren Platz. Für Parteisprecherin Dora Duro kein Problem. Man müsse akzeptieren, dass es unterschiedliche Typen gäbe in einer Partei, Gescheite und weniger Gescheite, Sympathische und weniger Sympathische. Doch wenn alle für dieselben Ziele kämpften, sei das eine gute Sache.
Das war aus Budapest Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Es ist in Kürze 1. Gast im Tagesgespräch ist dann René Kamm. Er ist Chef der Messe Basel in Basel, der Messe Schweiz in Basel. Und morgen eröffnet dort die Milliardenmesse Basel World. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Jonathan Fisch.
Der neue Regierungschef Italiens soll Enrico Letta heißen. Der 46-jährige Vize der Mitte-Links-Partei Partito Democratico wurde von Staatspräsident Napolitano damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Die Armee will ihr Datenübertragungsnetz auf den neuesten Stand der Technik bringen und dafür insgesamt 9 Milliarden Franken ausgeben. Das Projekt sorgt bei der Finanzkontrolle des Bundes aber für Kritik. Der größte Teil der SVP-Wähler hat sich bei der Abzocker-Initiative nicht an die Empfehlung der Parteileitung gehalten. Wie eine Abstimmungsanalyse zeigt, legten 72% der SVP-Anhänger ein Ja in die Urne.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.